Ostwärts, ein Podcast von Anne Ramstorff.
Mein Name ist Anne und dieser Podcast ist meine Ode an den Osten und seine Menschen.
Bin eben einfach dann immer wieder beeindruckt, wie Menschen sich da in den unwirklichsten Situationen einfach weigern, die Flinte ins Korn zu werfen und dann mit jeder angebotenen Hilfe das Bestmögliche draus machen.
Das ist Mike und ich habe mich mit ihm getroffen, weil er sein Leben der humanitären Hilfe gewidmet hat. Ich wollte für euch in Erfahrung bringen, wie jemand, der in der Entwicklungshilfe und Nothilfe arbeitet, zu Themen wie Flucht, Seenotrettung und Klimawandel steht. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ostwärts.
Mein Name ist Mike Bratzke, bin jetzt 46 Jahre alt, in Berlin-Friedrichshain geboren. Im Schatten des Wasserturms aufgewachsen und arbeite in der Nothilfe- und Entwicklungszusammenarbeit seit 1999. Also angefangen habe ich in Nordkorea zusammen mit Kap Anamur, vornehmlich in der Funktion als technischer Berater. Ich habe hier 98 meinen staatlich geprüften Techniker gemacht, mit dem ich dann sozusagen in diese ganze Nothilfe Geschäft eingestiegen bin, viele Jahre als technischer Berater gearbeitet, um sozusagen Baumaßnahmen oder Wiederinstandsetzungsmaßnahmen von sozialen Einrichtungen. In Nordkorea waren es Krankenhäuser, Waisenhäuser, Schulen und so was betreut. Und bin dann aber im Rahmen dieser Arbeit auch unter anderem in der Ukraine gelandet später oder im Sudan, Liberia, Sierra Leone, Pakistan sehr gern, Afghanistan und Myanmar. Ja, jetzt bin ich ja in Myanmar seit circa 2 Jahren, aber da war ich schon mal im Jahre 2009, 2010. Da müsste ich jetzt vielleicht nochmal die 6 Monate auf der Kap Anamur selbst erwähnen, falls man das nochmal nachschlagen möchte. Im Jahre 2004. Mit dem, was ich heute verfolge, diese ganze Flüchtlingsdebatte, die Leute, die über das Mittelmeer kommen. Und eine der ersten Geschichten war im Sommer 2004 die Kap Anamur, als wir im Hafen von Empedocle mit ca. 38 Kollegen aus Afrika da festsaßen. Da fing die ganze Geschichte an, würde ich sagen. Und heute haben wir das doch ganz schön ausgebreitet. Also ich denke, damals war es ein relativ unbekanntes Thema und heute segnet überall in den News und das haben wir damals schon vorausgesehen. Naja, wenigstens beschäftigt man sich jetzt damit.
Und wie man sich damit beschäftigt. Die letzten Wochen wurden in der Presse, aber auch am Essenstisch viel darüber debattiert, welche Rolle Nothilfe wie Seenotrettung einnehmen sollte. Nach Schätzungen des UNHCR überlebt jeder Sechste den Versuch, zum Beispiel von Libyen übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen, nicht. Grundsätzlich ist es laut Seerecht so, dass jedes Schiff in Notgeratene aufnehmen muss. Und wer in Not ist, entscheidet der Kapitän oder die Kapitänin. Falls euch dieses Thema näher interessiert, möchte ich euch an dieser Stelle die Podcast-Folge von Wer, wenn nicht wir empfehlen. Dort interviewte meine Kollegin Elisabeth Kraft einen Kapitän, der von seinen Seenoteinsätzen im Mittelmeer erzählt. Den Link zur Folge packe ich euch selbstverständlich in die Shownotes. Ich habe in das Interview schon reingehört und fand es total spannend und berührend. Doch zurück zu Mike.
Nothilfe ist ein Element, ja, das sind lebensrettende Maßnahmen. Das ist nicht Entwicklungszusammenarbeit. Nothilfe verhindert nichts, das, außer dass man eben Leuten vielleicht einen neuen Tag ermöglicht. Da steht der sogenannte humanitäre Imperativ dahinter. Ich helfe, weil ich kann. Und weil ich kann, muss ich. Ja, also wenn wir unseren humanistischen Grundwerten treu bleiben wollen. Wenn wir bereit sind, die über Bord zu werfen, dann können wir auch andere Debatten führen. Aber dann können wir nicht das eine sagen und das andere tun. Aus meiner Perspektive, ich bin ja, denke ich, in diesen Bereich der Arbeit gegangen, weil ja, wir sind selbst in einem restriktiven System aufgewachsen. Man hat uns Dinge versagt und uns irgendwie 5 als gerade verkaufen wollen. Und als ich dann letztendlich die Möglichkeit hatte, in diese Arbeit einzusteigen, habe ich gedacht, oder sehe, wie sehr das heute auch noch in anderen Ländern zutrifft, ja, dass man Leuten versucht, man eine Welt zu verkaufen, die sie so ja nicht begehen können. Ja, also jetzt, das ist ein sehr gutes Beispiel. Auf der einen Seite wollen wir, dass andere Menschen wie wir leben, aber wir möchten nicht, dass sie hierher kommen und sich das angucken. Das alles aus der sicheren Distanz. Und das ist so, finde ich, das ist so ein bisschen hypokritisch, wenn man sich darauf nicht vorbereitet. Wenn ich jemand irgendwie so necke und sage, hier, guck mal, was ich habe. Und dann, wenn er kommt und sich da angucken will, ihn ins Gesicht boxe, braucht man sich auf die Reaktion nicht wundern. Ich denke, dass man auch rein historisch nachvollziehen sollte, eine Mauer hilft nichts, ja, egal wie hoch, wie breit, wie dick. Auf der anderen Seite werden immer mehr Leute sein, die was von uns wollen. Und so hoch können wir die Mauern überhaupt nicht bauen. Was Deutschland, also so das kollektive Gedächtnis, ein bisschen verdrängt hat, der UNHCR, das größte Flüchtlingshilfswerk der Welt, wurde aus dem Grund und dem Grund allein heraus erschaffen, um deutsche Rückkehrer zu schützen. Weil ganz Europa hat noch nie eine größere Flüchtlingswelle gesehen als nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das waren alle Deutsche, die in ihr nicht bekanntes Heimatland zurückkehren mussten, weil sie dort, wo sie ansässig waren, ob das jetzt Wolgadeutsche waren, Sudetendeutsche, sonst was, die mussten alle zurück, weil niemand mehr bereit war, mit denen zusammenzuleben. Wir können Probleme nicht lösen, indem wir sie aussperren oder in irgendeiner Form, sagen wir mal, anderen Leuten zuschreiben und sagen, da müssen die sich drum kümmern. Da, glaube ich, kommen wir alle nicht weiter. Also im Sinne von einer besseren politischen Aufklärung. Ich glaube, das haben wir im Laufe der letzten Jahre ein bisschen verlernt, weil man sich mit dem Populismus viel besser arrangieren kann. Irgendwie das ist angenehmer, das fetzt mehr, kann man im Abendprogramm wahrscheinlich mehr rausstellen. Und ich sehe das eben doch in anderen Ländern. Also das ist ja nicht nur Deutschland. Da sehe ich die Politik in der Pflicht, denke ich, einfach eine Kehrtwende zu machen und weg vom Populismus und wieder hin zum Allgemeinwohl, sage ich mal. Das wäre ein Wunsch, den ich nur hier lassen kann. Wenn ich wieder zurückgehe nach Myanmar, wo ähnliche Sachen im Land eben auch passieren, wo man Menschen vertreibt und Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt wird, wo Ethnien, die sich gegeneinander abgrenzen, obwohl sie eigentlich zusammenleben müssten.
Als die Mauer fiel, warst du 16?
17? Na, ich war im letzten Schuljahr. Als dann die Grenze weg war, haben wir alle irgendwie erstmal mit den neuen Umgebungsbedingungen, glaube ich, uns arrangieren müssen. Ich habe meine Lehrstelle sofort als erstes verloren und man war, glaube ich, in dem Alter einfach nur damit beschäftigt, zu schwimmen. Du hattest überhaupt keine Zeit zu überlegen, wo schwimme ich denn gerade? Bin ich jetzt in einen See, einen Fluss oder ein Meer gefallen? Ich habe dann halt irgendwie die Lust und den Spaß am Reisen entdeckt, mit den entsprechenden Limitationen, dass man eben realisiert, ich kann jetzt alles machen, aber ich habe eigentlich die ökonomischen Ressourcen dafür überhaupt nicht. Erstmal hier arbeiten, Geld gespart und dann habe ich meine erste größere Reise gemacht. Und die war nach Südamerika, 94. Und habe da einfach einen riesen Spaß am Reisen gehabt. Und irgendwann später dann überlegt, wie kann ich diesen Spaß am Reisen mit irgendwas Sinnvollem verknüpfen und bin dann nach Nordkorea ausgereist. Dass das für mich als erstes Einsatzland mit diesem Hintergrund selbst Pionier gewesen zu sein, selbst in so einem System aufgewachsen zu sein, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich mich da besser als, sagen wir mal, meine westlichen Kollegen einfuchsen kann, weil ich zum Beispiel eben nicht das in den Zentrum meiner Kritik geschoben habe. Ja? Warum stehen die Leute nicht auf und machen hier eine Revolution oder sowas? Oder warum lachen denn diese Kinder? Die haben noch gar nichts zu fressen und ich mir einfach gesagt habe, also weil das normal ist, Kinder lachen nun mal, ja, also egal wo die sind und wenn du eben auch nichts anderes kennst. Und zu diesem Zeitpunkt war mir das halt noch nicht so klar, denke ich, warum ich mich für diese Form der Arbeit entschieden habe, weil ich zu dem Zeitpunkt eben immer noch interessiert war an dem Rumreisen und an dem Abenteuern und so. Ich dann aber im Laufe der kommenden Jahre will ich irgendwie immer wieder, damit ich in der ehemaligen Sowjetunion gelandet, mit meinem Einsatz in der Ukraine, Wenn man sich dann in Pakistan zum Beispiel anschaut, da war ich nach dem Erdbeben 2005, das war auch, ist auch ein Land, ein Kontinent, der geteilt ist, auf der einen Seite Pakistan, auf der anderen Seite Indien. Und du stellst einfach fest, ich lande immer wieder so in Ländern, die geteilt wurden und wo Menschen was vermuten über die andere Seite und wo man sich gegenseitig irgendwie nicht sonderlich wertschätzt.
Mike hat auch ein Buch über seine Zeit in Nordkorea geschrieben. Heute arbeitet er für die Welthungerhilfe und ist dort in der Position des Landesdirektors für Myanmar.
Klimawandel ist für uns ein großes Thema und dem ordnen wir eben dann viele andere Sachen unter. Also für uns als Welthungerhilfe ist eben sehr stark dieser ganze Ernährungssicherungsbereich wichtig und was werden die Leute essen in 10 Jahren? Wie vorbeugen oder sicherstellen, dass eine Mutter ihr Kind Nährstoffe ins neue Leben mitgibt, weil die selbst unterernährt ist. Ja, und das hängt dann damit zusammen, was sie selbst sich leisten kann oder was dort angebaut werden kann oder was eben zur Verfügung steht oder welches Wissen dort vorhanden ist um diese Zusammenhänge. Somit denke ich, dass das eben ganz klar eine der Herausforderungen ist. Und wir haben zum Beispiel eben auch Instrumente, mit denen wir unsere Projekte sozusagen abklopfen, ja, wo wir eben sagen, inwieweit ist dieses Projekt, wenn wir es vorschlagen, auf Klimawandel ausgerichtet. Mhm. Haben wir alle getan, dass das sozusagen da, wo es möglich ist, Klimawandel oder Klimawandelanpassung, wie wir sagen, eben dort auch verwendet werden kann. Und damit sind wir eben doch genau bei diesem ursprünglichen Thema wieder, wenn wir sagen, wie sind die Sachen miteinander verknüpft. Wenn jemand seine Heimat verlässt, macht er das nicht, weil er gerade nichts anderes zu tun hat. Ja, es gibt schon Gegenden, die sind sicherlich irgendwie gottesverlassener als andere. Ja, da gibt's, also persönlich haben gerade so Kriegsschauplätze, finde ich sehr, sehr deprimierend, weil man da eben auch oft sieht, wo politischer Wille fehlt, sagen wir mal, einen Konflikt aufzulösen. Und da macht auch die Arbeit oft dann keinen Spaß. Was mir persönlich Spaß macht, wären jetzt eben, oder wo ich eben ganz viel Hoffnung habe und auch Fortschritt sehe, wären zum Beispiel Länder wie Myanmar, wo ganz viel eigene Initiative von den Menschen vor Ort kommt. Menschen, die nichts umsonst haben wollen. Da helfe ich besonders gerne. Das gibt es tatsächlich. Asien ist da eben ein Ort, wo man da auch viel früher oder wo man sowas viel mehr spürt zum Beispiel. Ich habe in Afghanistan oder Pakistan in elenden Gegend gearbeitet und auch nicht schöne gesehen, aber bin eben einfach dann auch immer wieder beeindruckt, wie Menschen sich da in den unwirklichsten Situationen einfach weigern, die Flinte ins Korn zu werfen und dann mit jeder angebotenen Hilfe das Bestmögliche draus machen.
Mich hat einfach total fasziniert, was für einen klaren Blick auf die Welt Mike hat. Er hat bald die Hälfte seines Lebens anderen Menschen geholfen. Das beeindruckt mich. Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare und lasst mir eine iTunes-Bewertung da. Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Ostwärts. Und damit ihr keine Veröffentlichung verpasst, abonniert doch am besten einfach den Podcast und schaut auf unserer Facebook-Seite oder bei Instagram vorbei. Alle Links dorthin findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis dahin, eure Anna. Ja.